Im letzten Jahr, am 28. Dezember, zog Ursula das Jahreslos für unsere Gemeinde. Eine Tradition in unserer Kirche. Die Idee, das Bibelwort, das gezogen wurde, soll uns in diesem Jahr in besonderer Weise begleiten. Das Wort für das Jahr 2025, also für das letzte Jahr, und ich verzichte jetzt darauf zu fragen, wer noch weiß, was das für eines ist, weil ich habe immer den Eindruck, so ab Ende Januar, Februar wissen wir es nicht mehr. Das ist jetzt meine Vermutung, ich wusste es auch nicht mehr, aber ich habe ja alles abgelegt bei mir und konnte dann nachschauen, was war jetzt das Letzte. Das letzte Wort, das wir da hatten, war, das kann ich nicht schalten. Ja, solches Vertrauen haben wir durch Jesus Christus, Christus Jesus. Das war also das Wort für das Jahr 2025, eigentlich auch ein gutes Wort. Und in diesem Jahr begleitet uns ein Wort aus dem Römerbrief. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Leitwort für dieses Jahr. Stimmt's nicht? Aha, ich habe das so gemacht, dann hätte ich jetzt die falsche Predigt vorbereitet. Okay. Also zur Tradition gehört dann auch, dass ich zu Beginn des Jahres etwas zu diesem Jahreslos sage. Aber nicht nur wegen dem wichtigen Gedanken, der mit diesem Wort vermittelt wird, freue ich mich über dieses Wort. Ich freue mich auch deswegen, weil wir in diesem Jahr unsere Jahreslosung nicht so schnell vergessen werden wie im vergangenen Jahr. Es ist nämlich ein Segenswort, das oft zum Schluss eines Gottesdienstes als Segenswunsch mit auf den Weg gegeben wird. Mein Vorschlag, wir kleben dieses Wort gut sichtbar für Moderatorinnen und Moderatoren auf dieses Pult. So kann dieser Segen öfters am Schluss eines Gottesdienstes uns zugesprochen werden. Und dann denken wir immer, klick, ah ja, das ist ja unser Jahreslos. So. Deshalb finde ich das schon mal toll. Aber jetzt beschäftigen wir uns aber mit der Bedeutung dieser schönen und wichtigen Aussagen von Paulus. Woher könnte eine Hoffnung kommen, die sich garantiert erfüllen wird? Eine solche Hoffnung kann nur der ewige, allmächtige Gott schenken, der in der Lage ist, das zu tun, was er verspricht. Deshalb spricht Paulus vom Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Ursprung und Quelle der Hoffnung liegt in Gott. Paulus äußert den Wunsch, und das ist sein Herzenswunsch, dass die Christen in Rom durch Gott mit Freude und Frieden erfüllt werden. Es ist also nicht ein Zuspruch im Sinne, ja, Gott wird das bestimmt tun, sondern es ist ein Wunsch, der Gott der Hoffnung möge euch mit Freude und Frieden erfüllen. Diesen Frieden und diese Freude sind ein Vorgeschmack auf das zukünftige Reich Gottes. Denn Paulus schreibt im Kapitel 14 des Römerbriefes, das Reich Gottes hat nicht mit Essen und Trinken, sondern mit Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist zu tun. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Dieser Friede ist ein unbeschreiblicher Reichtum in unserem Leben. Und dieser Friede kann uns nur von Gott geschenkt werden. Es ist ein Friede, der in uns wohnt. Und der in uns bleibt, selbst wenn unser Leben durcheinander kommt oder die Welt in sich zusammenfällt. Es ist der Frieden, der uns eine tiefe Geborgenheit schenkt. Der wichtigste Frieden, den ein Mensch je erfahren kann. Der Friede mit Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Paulus schreibt bereits im Kapitel 5, jetzt muss ich vielleicht jetzt mal noch was sagen zu diesem, okay, da kann man es ja gut lesen, ich wusste nicht, war unsicher, ob ich dieses Bild nehmen sollte, aber dieses Bild zeigt so schön eine Hoffnung, etwas, was von außen kommt, dass ich gedacht habe, ich mache das trotzdem, ich verkleinere einfach die Schrift, dass uns das Bild bleibt, wir leben in einer Hoffnung, etwas, was kommt, so. Also, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede mit Gott. Viele neigen dazu, diesen Frieden zu unterschätzen. Wir neigen eh dazu, was wir haben, als selbstverständlich zu erachten. Wir haben es ja, es ist ja da. Doch der Friede mit Gott ist ein großartiges Geschenk Gottes an uns. Das würden wir ja erst merken, wenn wir diesen Frieden nicht mehr hätten. Diese Geborgenheit, die Menschen gar nicht kennen, die ohne Gott unterwegs sind. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Seinen Jüngern sagte Jesus, bevor er zu seinem Vater zurückging, jetzt kann ich wieder nicht schalten, so, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und später spricht Jesus noch einmal über diesen Frieden. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Seid getrost, egal was dieses Leben mit sich bringen wird, selbst wenn sie euch verfolgen und töten, was mit den Jüngern geschah, dieser Friede wird euch nicht verlassen. Oder anders gesagt, er kommt in solchen Situationen erst richtig zum Tragen. Der Gott der Hoffnung schenke euch aber auch Freude. Freude, die bleibt, selbst wenn man sich scheinbar über nichts mehr freuen kann. Eine Freude, die über diese sichtbare Welt hinaus bestehen bleibt. Es ist die Freude über den Reichtum, den uns Gott geschenkt hat. Natürlich können und dürfen wir uns über vieles freuen. Das ist gut und recht. Ich glaube, da hat auch Gott nichts dagegen. Aber das ist eine andere Freude. Es ist nicht die Freude, die ich habe, wenn ich ein neues Auto bekomme oder wenn ich einen Laptop kaufen kann, den ich schon lange wollte oder eine Haushaltmaschine, die mir den Haushalt erleichtert. Natürlich kann man sich darüber freuen oder wenn wir ein Kind bekommen, freuen wir uns. Das ist ja nicht so, dass man das nicht dürfte. Aber hier wird von einer ganz anderen Freude gesprochen, von einer Freude, die eben über unser Leben hinaus von Bedeutung ist, denn nämlich mein Auto hat ja dann keine Bedeutung mehr, wenn ich gestorben bin, dann hat vielleicht mein Sohn noch Freude dran, weil er es dann weiterfahren kann, aber diese Freude kann ich nicht mitnehmen. Und die Jünger freuten sich zum Beispiel einmal riesig, weil Jesus ihnen die Macht verlieh, dass sie Wunder bewirken konnten. Das war für sie eine unglaubliche Erfahrung. Sie waren begeistert, kamen zu Jesus zurück und sie freuten sich über diese Fähigkeit, die sie bekommen hatten. Aber Jesus meinte, sie sollen sich durch das, was sie erlebten, nicht blenden lassen. Er sagte ihnen, nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist das Entscheidende. Freut euch über das, was im Leben wirklich zählt, über das man sich auch freuen kann, wenn es nichts mehr zur Freude gibt. Es gibt viele Menschen, die haben nichts mehr, über sie sich darüber freuen können. Denken wir an die Kriegsgebiete. Wie Menschen da leben müssen, ist eine Katastrophe. Eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Deshalb werdet ihr in den Himmel kommen. Eine wunderbare Zukunft liegt vor euch. da drüber könnt und sollt ihr euch freuen. Das sollt ihr nie vergessen. Vermutlich ist euch schon aufgefallen, dass Jesus in diesem Vers gar nicht vorkommt. Es heißt einfach, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude, Frieden im Glauben. Wenn Paulus hier von Glauben spricht, dann spricht er vom Glauben an Jesus Christus. Jesus ermöglichte, dass wir diese besondere Freude und diesen einzigartigen Frieden erleben können. Paulus schreibt den Christen in Kolosse, durch Jesus Christus hat er das ganze Universum mit sich versöhnt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Frieden mit ihm, Versöhnung mit Gott. Schreibt Paulus vom Glauben, dann meint er den Glauben an Jesus Christus. Dieser Glaube an Jesus Christus ermöglicht uns, dass der Gott der Hoffnung uns erfüllt. Die Frage ist, ob du diesen Frieden kennst. Bist du mit Jesus versöhnt? Und Paulus ruft die Korinther dazu auf. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist sogar gratis. Frieden, Freude und Hoffnung haben deshalb einen Namen. Und der Name ist Jesus Christus. Er ist unsere Friede, unsere Freude, unsere Hoffnung. Er ist der, der das alles möglich gemacht hat. Ups. Die Freude und dieser Friede sollen dazu führen, dass unsere Hoffnung wächst, zunimmt und stärker wird. Jetzt geht es wieder nicht, Entschuldigung. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus spricht hier nicht von irgendeiner Hoffnung. Hoffnung, dass es morgen schönes Wetter wird. Oder hoffen, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Oder hoffen, dass meine Frau ein Kind bekommt. Oder hoffen, dass ich einen Partner finde. Nein, er spricht von einer ganz konkreten Hoffnung. Er hat eine ganz genaue Vorstellung, worauf wir hoffen können und sollen. Den Christen in Rom schreibt er, durch Jesus Christus haben wir freien Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Es ist die Hoffnung auf die neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde. Die Hoffnung, dass wir einmal mit Gott vereint sein werden und wir endlich in einer heilen Welt leben werden. Paulus meint, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man nicht sieht? Was man sieht. Entschuldigung. Wie kann man hoffen auf das, was man sieht? Und das ist das, was immer unsere Not ist als Christen. Dass wir daran leiden, dass das, was wir glauben und hoffen, wir jetzt noch nicht sehen. Wir würden das gern jetzt sehen. Und so gibt es ganz große Strömungen, die uns immer sagen wollen, dass wir nicht in der Fülle des Glaubens leben, weil wir all das halt nicht erleben, was sie denken, was man erleben sollte. Aber Paulus sagt, die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man nicht sieht? Was unseren Glauben so wertvoll und wichtig macht, ist leider nicht sichtbar. Den Reichtum, das ewige Leben, das wir haben, bleibt in dieser Welt verborgen. Man sieht das nicht. Man sieht nur, wenn wir hier in die Kirche kommen, sehen die Leute, jetzt kommen wieder diese frommen Freikirchler zusammen. Wenn die wüssten, was für ein Reichtum wir in Gott, in Christus haben, da wäre dieser Saal wäre umzingelt von Journalisten. Die schauen und sagen, siehst du, der gehört auch dazu und das ist auch einer, der diesen Reichtum hat. Wir werden umzingelt wie die Promis. Wir werden die Promis auf dieser Welt. Die wirklichen VIPs, aber man sieht es eben nicht, es ist verborgen. Und deshalb schreibt Johannes in seinem Brief, ihr lieben Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Das ist unbestritten. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Auf diesen Tag warten und hoffen wir. An diesem Tag werden wir sehen und erleben, was Gott uns versprochen hat. An diesem Tag werden wir darüber staunen, dass das alles viel schöner, spannender und faszinierender ist, als wir uns das je vorstellen konnten. Und vielleicht sind wir auch etwas so enttäuscht über uns selber, dass wir das so als banal gesehen haben. Diese große Zukunft, diese Herrlichkeit. An diesem Tag werden wir das Erbe bekommen, das Gott Abraham versprochen hatte. Wir werden den neuen Himmel und die neue Erde betreten. Johannes hatte einen kleinen Einblick in diese neue Welt bekommen. Er schreibt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch der Himmel gab es nicht mehr. Das ist unsere Hoffnung. Wir hoffen auf die neue Welt, eine Welt, in der es keine Tränen, keinen Tod, kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Schmerzen werden unbekannt sein. Es wird die Welt und das Leben sein, wie wir es uns schon gerne heute vorstellen und leben würden. Es ist das Leben, das wir schon heute gerne hätten. Vermutlich ist es für uns etwas schwierig, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten. Vielen von uns geht es so gut, dass wir jetzt gar nicht unbedingt dorthin möchten. Es gibt ja ein Lied, oder? Er kommt bald, aber noch nicht jetzt, oder? Es kann sogar sein, dass es uns manchmal peinlich ist, mit anderen Menschen über Jesus zu sprechen und vor allem darüber, dass wir uns auf die neue Welt freuen. Wir befürchten vielleicht, dass sie denken, wir seien Spinner, Phantasten und was auch immer, irgendwie schräge Typen. Leute, die irgend auf etwas warten, was erst kommen wird. Wenn schon, möchten wir lieber darüber sprechen, welchen Unterschied der Glaube an Jesus in unserer Welt und in unserem Leben macht. Das ist natürlich auch gut und wichtig. Aber ohne diese Hoffnung ist der christliche Glaube bedeutungslos und überhaupt nicht attraktiv. Er ist zahnlos. Wenn es keine Hoffnung gibt, die wirklich sich erfüllen wird schlussendlich, dann ist der christliche Glaube lediglich eine fromme Betätigung, die vielleicht wir als religiöse Menschen brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist einfach ein religiöses Leben, mit dem wir uns mehr oder weniger abmühen und krampfen, je nachdem, wie wir sozialisiert sind, weil wir nicht aus einer Familie fallen wollen oder weiß ich was immer. Wir tun das einfach, weil wir uns gewohnt sind oder weil wir das so kennen oder weil man das so macht. Aber es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein Krampf. Es fehlt uns die Motivation, die tiefe Motivation. Wir wissen nicht, was es uns bringen soll. Wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dann ist unser Glaube zahnlos, kraftlos, nicht attraktiv. Und wir meinen immer, dass die anderen Menschen, wenn wir von der Ewigkeit reden, dass sie finden, ja, die vertrösten uns auch nachher, ist doch egal. Aber es geht bei vielen Menschen eine Faszination davon aus, wenn sie realisieren, dass wir Christen eine Hoffnung haben. Und wir uns nicht einfach durch blöde Bemerkungen erschüttern lassen in dieser Hoffnung. Weil wir wissen, was Gott verspricht, das wird erhalten. Das Großartige am christlichen Glauben ist doch, dass er über unseren Tod hinaus Auswirkungen hat. Wenn der christliche Glaube nur hier Auswirkungen hat, dann kann ich gerne darauf verzichten, kann ich euch ehrlich sagen. Dann hätte ich auch einen anderen Beruf gewählt. Dann wäre ich nämlich lieber in die Wirtschaft gegangen. Wenn der Glaube mit dem Tod aufhört und keine Bedeutung über den Tod hinaus hat, dann was glauben wir dann? Was sollen wir dann einzahlen hier? Wieso sollen wir einen Anbau machen? Es wäre alles bedeutungslos. Deshalb meint Petrus, wir sollten über diese Hoffnung sprechen, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Insofern hat unser Jahreslos sehr viel gemeinsam mit der Jahreslosung der Evangelischen Allianz, die läuft ja immer parallel auch zu unserem Jahreslos, gibt es noch eine übergeordnete Losung, und die heißt, diesem Jahr Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und genau diese Losung geht genau auch in diese neue Welt, spricht von dieser neuen Welt, von dieser Hoffnung, die kommen wird. Es spricht nicht darüber, dass er in unserem Leben alles neu macht, das ist ein anderes Thema, das kann man an anderer Stelle nachschauen, aber dieses Wort spricht von der Herrlichkeit, die auf uns wartet, wo Gott alles neu machen wird. Das ist die Hoffnung, die in die Zukunft liegt. Als Christen leben wir also nach vorwärts orientiert. Wir haben das Ziel vor Augen. Unsere Motivation kommt, so kann man es sagen, von vorne. Wir werden nicht von hinten geschoben. Jetzt mach mal, sei mal ein guter Christ und hopp, 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 das musst du machen, das musst du machen. Wir werden nicht von hinten geschoben. Alle Christen, die von hinten geschoben werden, die werden früher oder später hören die auf mit ihrem Glauben. Das verkraftet man doch nicht, wenn ständig jemand hinten stößt. Wer will denn das schon? Nein, wir werden sozusagen von vorne gezogen. Sie zieht uns förmlich zum Ziel. Paulus lebte so, er schreibt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus wird vom Ziel gezogen. Jeder Sportler, der kämpfen will, zum Beispiel Odermatt, der wird vom Ziel gezogen, der will Erster werden. Und er nimmt das Training in Kauf, weil er will Erster werden. Da muss keiner ihm sagen, so, jetzt musst du trainieren, jetzt musst du trainieren, jetzt musst du trainieren. Und wenn ihm das noch jemand sagt, dann macht er es gern, weil er lässt sich vom Ziel motivieren. Er will Erster werden. Das ist ihm jetzt leider nicht gelungen. Aber jetzt hat er ja immer noch das Ziel, das ist auch gut. Kann es nächstes Jahr wieder versuchen und dann gönnen wir ihm das, wenn er das dann gewinnt. Aber Paulus lebt eben vom Ziel gezogen, vom Ziel motiviert. Nicht von Gesetzen, das musst du machen, das musst du tun. Und das ist unser Ziel, die himmlische Welt. Paulus scheint zu wissen, dass wir nicht aus eigener Willenskraft auf dieses Ziel ausgerichtet bleiben können. Vielleicht ist es einige Tage, einige Wochen oder, wer ganz diszipliniert leben kann, einige Monate möglich. Aber es wird uns Kraft kosten. Viel Kraft. Es wird uns der innere Antrieb fehlen. Zum Glück müssen wir diese Hoffnung selber aufrechterhalten. Denn Paulus schreibt, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also nicht eine Hoffnung, die ihr euch einredet. Eine Hoffnung, die euch irgendwie jemand dazu treibt, sondern es ist eine Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes, also von Gott bewirkt in uns. Durch oder in der Kraft des Heiligen Geistes wird Gott diese Hoffnung in uns aufrechterhalten. In Kapitel 8 im Römerbrief schreibt Paulus bereits, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Ich bin schon lange Christ. Mit 19 habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe schon vieles erlebt in diesen Jahren. Aber eines, was mich bis heute fasziniert, ist, dass mir klar ist, dass ich immer noch Christ bin. Und immer noch überzeugt bin, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und auferstanden. Und ich das weiß. Er hängt nicht mit meiner Frömmigkeit zusammen, sondern der Geist Gottes erhält das Zeugnis in mir aufrecht. Hätte er das nicht getan, dann wäre ich schon lange an einem anderen Ort. Es ist Gottes Werk in mir. Es ist nicht meine Frömmigkeit, sondern Gottes Geist gibt Zeugnis in mir. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die besteht nicht primär daraus, dass ich, weiß ich, was für Wunder tun kann, was man heute ja viel mit Heiligem Geist verbindet, Wunder tun und pipapo. Nein, das ist die Kraft, dass der Geist Gottes in mir Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Egal, ob ich jetzt gerade gut drauf bin oder nicht. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, der uns diese Tatsache lebendig erhält, dass wir Kinder Gottes sind. Und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir rechtmäßige Erben des Reiches Gottes. Titus stellt diesen Zusammenhang so dar. Durch das Bad der Wiedergeburt hat Gott den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Unsere Hoffnung ist eine innere Kraft. Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist unsere Hoffnung stärkt und wir vorwärts leben, vorwärts hin zum Ziel, zu dieser Hoffnung, die auf uns wartet, so bis das Fenster mal weg ist und wir durch dieses Fenster gehen können und dann in dieser Herrlichkeit sind. Ich denke, wir haben ein gutes Jahreslos für 2026 gezogen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Hoffnung trägt und motiviert uns. Gott ist mit uns unterwegs und erhält in uns die Hoffnung aufrecht, dass wir das Erbe bekommen, das Gott schon Abraham versprochen hatte. Paulus spornt die Christen in Korinth an, im Blick auf dieses bevorstehende Erbe oder diese bevorstehende Belohnung an unseren Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Er meint, haltet unbeirrt am Glauben fest, meine Lieben, Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ihr wisst, dass ihr einen Lohn bekommen werdet. Ihr wisst, dass es sich lohnt. Wisst ihr, wir alle haben ein Leben lang gearbeitet und nicht nur, dass wir, weil wir die Arbeit toll fanden, sondern weil wir bekommen am Schluss des Monats unseren Lohn. Wir haben für den Lohn gearbeitet. Wir sind vom Lohn motiviert. Und wir können aus dem Glauben vom Lohn motiviert sein. Von dieser Hoffnung, die auf uns wartet, diese Belohnung. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben, denn die Hoffnung, die Gott in uns hineinlegt und die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus möglich wurde, wird garantiert in Erfüllung gehen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dieses Jahreslos, das wir haben. Ein Jahreslos, das uns in die Zukunft weist. Dort, wo unser Glaube und unser Vertrauen zu dir die Erfüllung findet, die es in dieser Welt nie in dieser Form erfüllt werden wird. Wir freuen uns auf diese neue Welt, wo aller Schmerz vorbei sein wird, wo wir nicht mehr Abschied nehmen müssen von Menschen, die uns lieb sind, weil wir das ewige Leben haben. Und Herr, hilf, dass wir nicht Christen sind, die so leben, wie wenn sie von hinten getrieben würden, sondern dass wir merken, wie befreiend es ist, von vorne gezogen zu werden, von vorne motiviert zu sein. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das alles ermöglicht hast durch dein Sterben und Auferstehen. Das hast du für uns getan. Wir beten dich an. Amen.